Wir heißen Sie herzlich willkommen. Ist es laut genug? Kein Protest? Okay. Wir freuen uns, dass die Sonne sich wieder mal vorstellt bei uns. Es war ja eine Weile etwas spärlich und das wirkt eine andere Atmosphäre, allerdings wird sie bei uns auch gleich wieder ausgesperrt. Das ist sehr unfreundlich ihr gegenüber. Wir haben heute den Volkstrauertag. Sie werden es im Radio mitbekommen haben oder in Ihrem Kalender. Das ist das Gedächtnis an die große Not, die durch unser Volk über andere Völker gekommen ist und vor allem über das jüdische Volk und dann aber auch über unser Volk. Ein Teil unserer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern sind dem Irrlicht Hitler nachgefolgt. Ein Irrlicht. Und deshalb lassen Sie jetzt im Blick auf das alles das Lied von Manfred Siebald singen, Nummer 230. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Beten. Herr, wir sind so froh, dass wir dich kennen dürfen, dass wir nicht mitmarschieren müssen in die entgegengesetzte Richtung, wo Menschen meinen, sie können das alles von alleine und selbst schmeißen. Herr, und danke, dass du so gütig zu unserem Volk bist, dass du die Wiedervereinigung geschenkt hast und dass du uns wieder in Freiheit leben lässt, eine Stellung auch in der Welt haben lässt im Blick auf die Außenpolitik. Wir danken dir für all diese Güte. Wir bitten dich, gib du den Politikern viel Weisheit, auch der Frau Merkel, dem Bundesaußenminister und den vielen anderen, die sich mühen um Verständigung und Frieden. Und da bitten wir dich jetzt besonders, schütz dein Volk Israel. Gib doch, dass diese Kämpfe wieder aufhören, dass die Hamas auch wieder Ruhe gibt und dein Volk wieder im Frieden sein kann. Herr, und segne uns dann gleich auch dein Wort. Lass es jedem Einzelnen irgendetwas bringen und sagen, dass er heute hier ist. Amen.
Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Warum? Weil Jesus gekommen ist, weil Jesus das Licht der Welt ist. Wir singen das nächste Lied.
Wir wollen uns miteinander ansehen, Johannes 8, Vers 12 bis Vers 36, aber peu à peu. Damals waren Tausende von Festpilgern zum Laubhüttenfest nach Jerusalem gekommen. Auch Jesus war dort im Frauenvorhof des Tempels, wurden große goldene Leuchter aufgestellt, die über die Tempelmauern hinausragten. Junge Priester mussten mit Leitern hinaufsteigen und immer wieder Öl nachfüllen. Kein elektrisch, gell? Mit Öl nachfüllen. Und abends leuchtete dieses Licht weit über Jerusalem. Sonst war es halt dunkel. Also die hatten keine Straßenbeleuchtung wie wir. Und an diese Zeremonie mit dem Licht, da knüpft Jesus an, als er mit den Pharisäern sprach. Und er sagte zu ihnen: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Können Sie sich vorstellen, wie die Pharisäer sich gefreut haben, in Anführung, über diese Aussage? Ich bin das Licht der Welt. Aber nochmal zurück zu der Beleuchtung. Wir haben heute viel äußere Helligkeit. Also in den Städten sowieso, aber auch in den ländlichen Gebieten. Aber bei dieser äußeren Herrlichkeit herrscht viele innere Finsternis. Mancher, der Karriere machen will, lässt sich da mitreißen und denkt, wenn man vorwärts kommen will, muss man mit den Wölfen heulen. Aber die Finsternis macht nicht glücklich. Sie bedrückt und zieht in die Tiefe. Das Glück, das wahre Leben, ist nie jenseits von dem lebendigen Gott zu finden. Das ist ein Grund- und Hauptgesetz, das uns die Bibel lehrt. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Apropos, Gott ist heute ein Allerweltsbegriff. Also es gibt viele Götter. Und wenn Leute heute von Gott reden, müssen wir fragen, darf ich fragen, wen sie damit meinen? Also das ist nicht mehr so ganz eindeutig. Früher war das klar, da musste man nicht viel erklären, dass das der Vater Jesu, dass der Vater Jesu Christi gemeint ist. Aber der lebendige Gott hat sich in seinem Wort, hat sich in der Bibel geoffenbart. Dieser Gott, mit dem es ins Licht geht. Und wenn wir in seinem Wort lesen oder es hören, dann fällt Licht in unser Herz und dann zeigt Gott uns seinen Weg. Durch das Wort Gottes kommt Licht in unser Herz, wenn wir nicht sowieso eine Barriere davor machen. Aber ich nehme an, wer in die Bibelstunde kommt, kommt nicht her, um eine Barriere davor zu machen. Also, wenn wir im Wort Gottes lesen, fällt Licht in unser Herz. Und darum dürfen wir auch beten, wenn wir unsere Bibel aufschlagen. Herr, rede persönlich zu mir, lass dein Licht in mein Herz fallen. Er will uns aus unserer Dunkelheit herausholen. Das mit der Dunkelheit ist ja nie ein für alle Mal abgeschlossen. Da kommen ja immer wieder Versuchungen, Momente, Ermüdung und was nicht alles, dass wir uns in der Dunkelheit fühlen. Und das dürfen wir mit Gott besprechen und ihn bitten, hol mich da jetzt wieder heraus. Manchmal ist diese Dunkelheit durch Sünde verursacht. Wer bereit ist, zu seiner Schuld vor Gott zu stehen, den holt er heraus. Und damit kommen wir in die Gegenwart dessen, der gesagt hat: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wir können ihm ja nicht mehr so nachfolgen wie die 12 Jünger damals. Aber mit dem Herzen, mit den Gedanken, mit unserem praktischen Leben können wir ihm nachfolgen, auf seine Seite uns stellen. Der wird nicht im Finstern wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Dr. Gerhard Meyer schreibt, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann kennzeichnet er sich als universales Licht und zugleich als das einzig wahre Licht, das der Mensch braucht und sucht. Es gibt Berichte, etwa von Leuten, die im KZ waren oder sonst irgendwie, also in einer trostlosen Situation, die sagten, damals habe ich Gott mehr erlebt als heute, wo alles normal läuft. Als ich das gelesen habe, war ich platt. Aber das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Gott ist gegenwärtig auch bei den Verfolgten. Und darum wollen wir auch in unseren Gebeten immer wieder Gott bitten, nimm dich an um deine leidende Gemeinde und gib ihnen dein Licht, deinen Trost. Es gibt einen Spruch, ich meine, er ist aus der Zeit des frühen Pietismus, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Das merkt man, wenn man älter wird, ganz deutlich. Alles andere hilft dir nicht. Dieses Licht hat Gott schon längst im Alten Testament angekündigt. Die meisten Stellen finden wir darüber beim Propheten Jesaja. Jesaja 8, 23, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, das 9.1, das geht unmittelbar über 8.23 in 9.1, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Also, da wird das Kommen des Messias vorbereitet. Sie wandeln in der Finsternis, aber sie sehen ein großes Licht. Und das wird ganz plastisch für die Hirten, wo sie nachts ihre Herden weiden und ihnen verkündigt wird, siehe, euch ist heute der Heiland geboren. Und das ist wieder das ganz Typische. Gott steigt nach unten ab, nicht nach oben. Die Hirten, die waren damals verachtet. Der kommende Erlöser wird angekündigt in Jesaja 42, 6. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und mache dich zum Bund für das Volk, damit ist Israel gemeint, immer das Volk ist Israel, den Heiden zum Licht. Also Israel und die Heiden, schon im Alten Testament, nicht erst als Jesus kam. Also ein Licht für die Heiden. In Jesaja 49, 6 wird es nochmal angekündigt, Gott spricht zu seinem Knecht. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten, also wieder Israel, und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Wenn Sie in Ihrer Bibel lesen im Alten Testament, unterstreichen Sie sich mal, wenn Sie an solche Stellen kommen, wo schon das Heil für die Heiden geweissagt und angekündigt ist. Und dann noch eine wunderbare Verheißung für Israel in Jesaja 60, 1 bis 3. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt auch wieder und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das passt auch wieder zur Weihnachtsgeschichte. Und die Heiden werden zu deinem Licht ziehen. Das waren zuerst die drei aus dem Morgenland. Okay. Und dann ging es ja ganz schnell, als erstmal die Zeit der Mission begann. An Pfingsten forderte Petrus seine Zuhörer auf, lasst euch erretten aus diesem verbogenen oder verkehrten Geschlecht. Lasst euch daraus erretten. Im Griechischen steht da, also keine Angst, es ist ganz gut verständlich, was ich sage, Geneas tes kolias. Entdecken Sie ein bekanntes Wort, Skolia? Also, Sie haben alle noch nichts mit dem Rücken gehabt. Wenn man was mit dem Rücken hat, geht man zum Orthopäden. Was tut er? Er röntgt einem. Und dann stellt er sich da vor diesen Leuchtkörper, guckt sich das Ding an und sagt, sehen Sie, da haben Sie eine leichte Skoliose oder eine schwere Skoliose oder was immer. Also Skoliose, Skolia. Das bedeutet krumm, gewunden, arglistig, unredlich. Also man kann eine Skoliose in der Wirbelsäule haben und jetzt erlaube ich mir zu sagen, man kann auch eine Skoliose im Herzen haben. Gewunden, arglistig, krumme Wege. Das ist die Skoliose des Herzens. Brauchen Sie aber Ihrem Orthopäden nicht zu sagen. Und von dieser Skoliose des Herzens gibt es Heilung durch Jesus. Wir können mit dieser Skoliose, mit diesen krummen Wegen zu Jesus kommen, zum Licht der Welt und bitten, leuchte in mein Herz, deck mir alles auf, mach mich frei davon. Wir können auch, und das wird Jesus, da wird Jesus uns manchmal einen Schubs geben und sagen, du, jetzt hast es mir gesagt, es ist dir vergeben, aber geh auch zu dem und dem, dem du es falsch gesagt hast. Bring die Sache in Ordnung. Und wenn Sie das nicht wagen, dann reden Sie mit einem seelsorgerlichen Menschen über Ihre Skoliose, dass er Ihnen hilft, mit dieser inneren Skoliose, von dieser Skoliose geheilt zu werden. Also, dass wir die krummen Touren verlassen und Jesus nachfolgen. Wissen Sie noch, wie Gottes erster Befehl in der Bibel lautete? Ist gar nicht schwer. Ja, gell? Heute geht es ja ums Licht. Es werde Licht. Es war der erste Befehl. Den hat er hineingesprochen in das Tohu Wabohu. Es werde Licht. Und es ward Licht. Und so geht es auch, wenn Gott hineinsprechen darf in das Tohuwabohu unseres Herzens, es werde Licht. Wir können natürlich sagen, nee, nicht interessiert am Licht, bleib mir damit gestohlen. Gut, also er zwingt uns nicht. Aber wenn wir sagen, doch, ich habe Interesse dran, dann verändert uns Gott. Dass Jesus Menschen zu sich einlädt mit den Worten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das regte die Pharisäer auf. Sie fanden es schlichtweg eine Anmaßung. Aber sie hielten sich natürlich ganz auf Abstand. Sie empfanden es als Gotteslästerung, aber das sagen sie hier noch nicht. Da steht ein Mensch vor ihnen, der sich äußerlich nicht von ihnen unterscheidet Und der macht so eine Aussage über sich selbst. Das konnten sie nur leidenschaftlich ablehnen. Und nun beginnt in Vers 13 bis Vers 20 ihre Auseinandersetzung mit Jesus. Sie griffen ihn scharf an und sagten: Du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Also die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten die Regel, wenn jemand etwas sagt über sich, dann muss es von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden. Wo sind deine Zeugen? Da waren keine Zeugen. Und Jesus bezeugt ihnen nun in Vers 14, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Und in Vers 16 wird Jesus noch deutlicher und sagt: Ich bin nicht allein, sondern der Vater, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Nach menschlicher Logik hätten die Pharisäer recht haben können. Wie kann ein Mensch sagen, ich bin das Licht der Welt? Also ein normaler Mensch heute, der das sagt, naja, denkt mal, armer Irrer, gell? Nur in diesem Fall hat Jesus ihnen Zeichen geliefert, alles Mögliche. Blinde wurden sehend, Lahme wurden gehend, Aussätzige wurden rein. Tote wurden auferweckt. Also wir können nicht sagen, ihr lieben Pharisäer, ihr Armen, sondern erinnert euch mal, was alles geschehen ist, ehe ihr Jesus hier ablehnt. Die Existenz von Jesus hat begonnen im Stall von Bethlehem. Nein, das ist falsch. Begann nicht im Stall von Bethlehem, aber hier auf der Erde natürlich. Er war von Ewigkeit her bei seinem himmlischen Vater. Er wurde Mensch, um Menschen den Himmel zu öffnen. Er ist gekommen, um uns zu retten. Und diese Rettungsaktion geht seit 2000 Jahren weiter. Wir leben in der Zeit des Heils. Irgendwann ist sie zu Ende. Wir müssen sie nützen. Für uns, aber auch um die Botschaft weiter zu sagen, dass Menschen ihren Erlöser erkennen und gerettet werden. Lassen Sie uns jetzt wieder etwas singen. Bei dir ist die Quelle des Lebens, Nummer 89. Wer will, kann aufstehen. Und dann machen wir weiter. Zu den Pharisäern, die Jesus verurteilen, weil sie ihn nicht verstehen. Er sagt: Ich richte niemand. Da stutzt man als Bibelleser. Er ist doch der Weltenrichter. Ich richte niemand. Ja, am Ende der Zeit ist er der Weltenrichter. Aber jetzt in der Zeit des Heils hat jeder offene Türen, zu Jesus zu kommen. Jetzt ist noch Rettungszeit. Wir können es uns gar nicht vorstellen, wenn das mal nicht mehr ist. In Vers 16 sagt Jesus: Wenn ich richte, so ist mein Richten gerecht, denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Also er sagt, mein Gericht ist gerecht, und er sagt, mein Vater ist bei mir, wir sind zu zweit. Da fragten sie ihn in Vers 19, wo ist dein Vater? Also sie hatten überhaupt nichts begriffen. Und das ist ganz typisch für diese Auseinandersetzungen, die Jesus mit den Schriftgelehrten hat. Sie kapieren sehr schwer. Es entstehen viele Missverständnisse. Jetzt sagen sie, wo ist dein Vater? Lass ihn doch mal kommen. Also wir verstehen den Text nicht, wenn wir nicht merken, das sind zwei verschiedene Ebenen, auf denen sich die Pharisäer und Jesus begegnen. Also, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, Vers 19, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Bei Jesus hätten sie den himmlischen Vater kennenlernen können. In seiner Verkündigung, alles, was Jesus über ihn sagt. Er ist das uns zugewandte Antlitz Gottes, Jesus. Er ist ganz der Vater. Diesen Ausspruch kennen Sie vom Kinderwagen her oder so, ganz der Vater. Und das nun im allertiefsten Sinn hier, die vollendete Gottesoffenbarung, das Licht der Welt ist er. Also so hat sich Jesus den Pharisäern geoffenbart. In Vers 20 haben wir eine Ortserinnerung. Johannes erinnert sich noch genau daran, diese Worte redete Jesus an dem Gotteskasten, als er lehrte im Tempel und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Wir hatten im Bibelkurs mal einen Psychologen und der hat uns solche Stellen in der Bibel erklärt und gesagt, das Echtheitskennzeichen eines Textes ist oder bei einer Gerichtsverhandlung ist, wenn der Zeuge, der verhört wird, irgendwas ganz Nebensächliches erwähnt, wo er sich dran erinnert. Da würde man sagen, Mann, bleib beim Thema. Nein, das ist der Ausweis. Da wird etwas, was eigentlich nicht unbedingt gesagt werden musste, gesagt, weil er sich dran erinnert. Johannes, ein echter Augenzeuge. In Vers 21 kündigte Jesus seinen Weggang an. Sie aber rätselten, was er gemeint haben könnte mit dem Satz, wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen. Selbstmord war in Israel selten, aber sie fragten sich jetzt, will er sich etwa selbst töten? Doch sie bereiten sich selbst das Gericht, indem sie ihm nicht glauben. Also, dass Jesus sagt ihnen, jetzt ist eure Chance, liebe Pharisäer, jetzt ist Gnadenzeit, springt auf den Zug auf. Ihr könnt jetzt gerettet werden. Aber er sagt auch, wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen. Vers 24 wird Jesus ganz deutlich, wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Eine ganz wichtige Aussage. Warum werden sie in ihren Sünden sterben? Weil sie nicht glauben, dass Jesus der Ich Bin ist, der Sohn Gottes. So hatte sich Gott dem Mose vorgestellt. Ich bin der Ich Bin. Ich bin der Ich Bin. Und sie meinten, besser zu wissen, wer Jesus ist. Wer bist du? Und Jesus antwortet ihnen, Vieles habe ich über euch zu reden und zu richten. Das ist jetzt 26 bis 29 in dieser Auseinandersetzung. Aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zur Welt. Also eine ganz enge Kooperation zwischen Jesus und dem Vater. Vers 27, sie erkannten nicht, dass er von dem Vater zu ihnen sprach. Dann fuhr Jesus fort, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Die haben bestimmt nicht verstanden, was er gemeint hat mit, wenn ihr mich erhöhen werdet, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, ans Kreuz erhöht, gekreuzigt haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Aber wir müssen sagen, das ist manchmal bei prophetischer Rede so, dass die Zeit wechselt. Wenn ihr mich ans Kreuz erhöht haben werdet, das ist ziemlich bald dann darauf, aber dass sie erkennen, dass der Ich Bin es ist, den sie gekreuzigt haben, dazwischen liegt viel Zeit. Sie haben es bis heute nicht erkannt. Einzelne Juden haben es erkannt. Es gibt jüdische, also Rabbinen, die es erkannt haben. Aber die sind natürlich out bei ihren Leuten. Aber die sind trotzdem eifrig und missionieren mit. Also, es ist bisher noch nicht geschehen. Sie haben ihn noch nicht erkannt. Sie werden ihn erkennen. Der Prophet Sacharja hat geprophezeit in Kapitel 12, Vers 10. Das ist eine ganz tolle Stelle. Aber über das Haus David, sagt Gott, und über die Bewohnerschaft von Jerusalem, gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das heißt, den sie ans Kreuz genagelt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitterlich über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Der Moment wird kommen, wo Sacharja 12, Vers 10 in Erfüllung geht. Bis heute ist es noch nicht geschehen. Ich sagte bei Einzelnen, aber hier ist das ganze Volk gemeint. Und dann wird in Sacharja 12 weiter berichtet, wie die einzelnen Familien und Stämme weinen, weinen, weinen werden. Das kann man sich vorstellen, wenn wir uns in Israels Lage versetzen. Warten sie seit 2000 Jahren auf den Messias, weisen die Nachfolger des Messias ab. Vorher haben sie ihn gekreuzigt. Die müssen sich ja rein verbeißen, dass das damals richtig war. Aber je mehr sie sich rein verbeißen, desto mehr entfernen sie sich von Gott. Aber er wird kommen und seinem Volk gnädig sein. Also es kommt noch. Und deshalb dürfen wir die Juden nicht verachten, nicht beiseite setzen. Wir müssen sehr beobachten, was geschieht im Nahen Osten. Sie brauchen Hilfe. Sie sind Gottes erwähltes Volk, auch wenn sie noch wie vernagelt sind, es gilt trotzdem, sie bleiben sein Volk. und er wird sich ihnen zu erkennen geben. Jesus ist bei ihnen bis heute ein falscher Messias. Wir laufen einem falschen Messias nach. Das muss uns nicht irgendwie schlimm erscheinen. Sie sind verblendet. Sie brauchen, das schreibt Paulus, sie brauchen die Liebe. Die Liebe ist das Einzige, was sie bewegen kann. Also nicht das Schimpfen über die Juden. Und es ist schon wieder ziemlich in unserem Volk. Neulich wurde was von 10 oder 20% Antisemitismus gesagt. Also da müssen wir sagen, Leute, ihr seid auf der falschen Linie. Lest einmal die Bibel, dann werdet ihr wissen, was Gott noch alles mit diesem Volk vorhat. Jesus offenbarte seinem Gegenüber in dieser Diskussion, dass er mit dem himmlischen Vater in beständiger Verbindung lebt. Vers 28b. Wie der Vater mich gelehrt hat, so rede ich. 29. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Und jetzt kommt anscheinend eine Wende. Da heißt es dann, als er das gesagt hatte, glaubten viele an ihn. Und nun sagt Jesus ihnen, worauf es ankommt. Da ist jetzt auch gleich wieder ein Missverständnis. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Da hat er sie auf den falschen Fuß getroffen. Beleidigt sind sie. Der Widerspruch lautet, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und niemandes Sklaven gewesen. Was sagst du? Ihr sollt frei werden. Von wem denn? Wir sind keine Sklaven. Also immer wieder diese Missverständnisse. Jesus muss ihnen klar machen, es gibt eine viel schlimmere Sklaverei, als diese von Menschen versklavt zu sein. Sklave der Sünde zu sein, ist die schlimmste Sklaverei. Sie schließt aus der Gemeinschaft mit Gott aus. Jetzt schlagen wir wieder den Bogen zum Anfang. Wer Sünde tut, sagt Jesus, ist Sklave der Sünde. Der Sklave bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für ewig. Das heißt, wer sich nicht befreien lässt, gehört nicht zum Sohn und zum Vater. Und nun, der Höhepunkt für uns ist Vers 36. Da sagt Jesus, macht er seinen Zuhörern ein gewaltiges Angebot und das gilt bis heute. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. Also es geht nicht um Befreiung von Sklaverei, sondern Befreiung von der Bindung an die Sünde. In einem Lied heißt es, Herr, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nah bei dir bin. Ich hätte das gern mit Ihnen gesungen, kommt nicht im Grün. Du bist des Lebens wahre Quelle. Also ich habe es nicht gefunden. Man müsste also einen ganzen Stapel von Liederbüchern haben, um immer das Lied, was man gern singen möchte, singen lassen zu können. Also, Herr, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nah bei dir bin. Wenn wir Jesus erst erlebt haben, gebunden sind an ihn, kriegen wir das heulende Elend, wenn wir uns von ihm entfernen. Und dann kann ich jeden nur zu diesem heulenden Elend gratulieren. Der weiß nämlich, wo er steht, was er vermasselt hat, aber auch, dass er umkehren kann. Wenn er meint, es ist alles nicht so schlimm, die anderen machen es auch, dann muss man sagen, du armer, armer Mensch. Lassen Sie uns jetzt einfach noch beten. Herr, schenk uns dieses Heimweh, wenn wir nicht nah bei dir sind. Lass uns Krummes in Ordnung bringen, mit Menschen in Ordnung kommen. Und du könntest auch die andere Seite offen machen für dich dadurch. Und lass uns als Befreite helfen, dass andere dich finden. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Und bitte segne und behüte du jeden Einzelnen von uns und lass jeden auf seine Weise dein Boten, deine Botin sein. Und gebrauche uns und rette Menschen in unseren Tagen, solange noch Gnadenzeit ist. Und wir möchten dich noch einmal bitten für dein Volk Israel. Öffne ihnen doch bald die Augen und hab Acht auf sie, schütze sie und rette auch die andere Seite. Amen. Lassen Sie uns noch singen, Nummer 27, Du bist das Licht der Welt. Singen Sie das immer mal wieder zu Hause, laut oder leise, allein oder gemeinsam. Da haben wir was davon. Jetzt noch drei Ansagen. Am kommenden Mittwoch ist Buß- und Bettag. Da haben die Gemeinden, die einzelnen Gemeinden, Selbstveranstaltung. Da findet kein Mittwochkreis statt. Kommenden Mittwoch. Doch am 28. November wird er wieder stattfinden. Sonnenbergstraße 23, 19.30 Uhr. Zweitens, nächsten Sonntag findet ausnahmsweise auch keine Bibelstunde statt. Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Also, nächsten Sonntag keine Bibelstunde, weil wir hier unseren Mutterhaustag haben. Sagen Sie es noch ein bisschen weiter, auch an die, die heute nicht da waren. Und am 2. Dezember, also 1. Advent, ist wieder Bibelstunde. Sie sind alle herzlich eingeladen. Bringen Sie noch ganz viele mit. Draußen liegen noch Einladungen auf für die Liederhalle zum 6. Januar, unsere Jahrestagung, unser Jahrestreffen. Und dann liegen noch Prospekte auf von der Silvesterfreizeit für junge Damen. Das war's. Gott befohlen. Auf Wiedersehen.